Zwei Erwachsene, so zwischen 40 und 50, treffen sich auf dem Marktplatz. Sie reden, beobachten die Leute. Da sagt einer von diesen beiden Erwachsenen: Sehen Sie mal da drüben, was für ein netter Junge ist das mit den kurzen Haaren da? Erwidert die andere Person: Das ist kein Junge, das ist meine Tochter. Sagt der andere: Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Sie die Mutter sind. Ich bin nicht die Mutter, ich bin der Vater. Manche Menschen macht die Mode gleich oder zumindest schwer unterscheidbar, dass man es von der Haartracht dann manchmal gar nicht mehr ganz sagen kann, auf den ersten Blick jedenfalls. Und diese Gleichmacherei gilt nicht nur für das Äußere. Der Zeitgeist hat einen Hang zur Gleichmacherei. Für viele Zeitgenossen gilt die Devise, möglichst nicht auffallen, sich nur nicht unterscheiden von den anderen. Am besten, ich kann untertauchen im Kollektiv, in der Masse, Einheitslook, Einheitsmeinung, Einheitsfernsehen, Einheitspresse. Natürlich gibt es auch solche, die immer auffallen und um jeden Preis anders sein wollen, aber um die geht es heute nicht. Für Christen kann das manchmal eine Anfechtung werden, dass man sich fragt, sind wir eigentlich so anders als andere? Unterscheiden wir uns überhaupt von der Welt? Sind wir überhaupt erkennbar als Christen? Es kann gefährlich sein, als Christ aufzufallen, so wie jene 10 Mitarbeiter der christlichen Hilfsorganisation International Assistance Mission, IAM, die gerade in Afghanistan ermordet worden sind. 10 Christen, die helfen wollten, die zum Teil seit Jahrzehnten helfen in Afghanistan. Und denen vorgeworfen wird, dass, weil sie die Botschaft von Jesus gesagt haben und nicht nur medizinisch geholfen haben, dass sie deswegen dort nicht mehr tragbar waren, ermordet. Es kann gefährlich sein, aufzufallen als Christ. Hier in Deutschland bedrückt es uns aber manchmal, dass wir als Christen viel zu wenig auffallen, dass wir uns zu wenig unterscheiden. Und wir wissen doch, wenn wir uns angucken, dass es auch bei uns vieles gibt, was in der Welt nicht gut ist. Es gibt bei uns auch Streit, Unwahrhaftigkeit, Lieblosigkeit, es gibt Verrat, es gibt üble Nachrede, es gibt Treulosigkeit, es gibt so viel Betrübliches. Was ist dann anders? Was macht unsere Identität aus? Das sind immer wieder bedrängende Fragen, vor denen wir als Christen stehen. Und unser Predigttext heute Morgen will uns in dieser Not helfen. Er zeigt uns eine Besonderheit, das ist nicht die einzige, aber eine Besonderheit, die jeden Christen von jedem Nichtchristen unterscheidet. Die jeden Christen von jedem Nichtchristen unterscheidet. Und diese Besonderheit lässt sich gut auf einen Satz bringen: Jeder Christ lebt in einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Und damit beginnt unser Predigttext Johannes 15. Wo der Jesus sagt: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen, und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringen. Und später dann in Vers 5 sagt er: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. In den letzten Wochen haben wir über das Doppelgebot der Liebe gesprochen, Matthäus 22. Und Sie erinnern sich, dass wir deutlich gemacht haben, am Anfang steht immer die Liebe zu Gott. Und von der Liebe zu Gott hängt auch ab, was aus unserer Liebe zum Nächsten, zum Bruder, zur Schwester wird und zur Welt, zu den Menschen, die in dieser Welt uns brauchen. Liebe zu Gott steht immer am Anfang und daraus erst erwächst eine Liebe zum Nächsten, wie Jesus sie will. Der Angelpunkt ist also die Liebe zu Gott. Das haben wir uns sehr genau angeschaut. Und ein wichtiger Teil nun dieser Liebes- und Vertrauensbeziehung zu Gott ist die persönliche Beziehung zu seinem Sohn Jesus Christus. Das ist ein ganz wichtiger Teil dieser Liebe zu Gott. Und darum ist Johannes 15, wenn Sie so wollen, nochmal eine Vertiefung und Fortsetzung der Predigten zum Doppelgebot. Liebe zu Gott, Beziehung zu Jesus. Und so wollen wir in den nächsten Sonntagen durch diesen Text, durch dieses Kapitel uns noch hindurch studieren und dann, so Gott will, ab September mit unserer Apostelgeschichtspredigtreihe fortsetzen. Also, Johannes 15, heute und in den nächsten Wochen. Was aber ist nun das Besondere an dieser Beziehung zu Jesus? Manche, wenn man sie fragt, hast du eine persönliche Beziehung zu Jesus? Dann würden sie sagen, ja, habe ich. Klar, bin ja Christ. Aber man hat den Eindruck, wenn man sie fragt, das treibt sie nicht mehr um. Das macht sie nicht mehr unruhig, das macht sie auch nicht mehr glücklich. Ja, habe ich. Wie ist das möglich? Wie kann man von einer Beziehung zu Jesus Christus sprechen, ohne dass es einen umtreibt? Kann es sein, dass es im Verhältnis Jesus gegenüber manchmal läuft, wie bei manchen älteren Ehepaaren, auch kann es auch schon bei Jüngeren geben, dass ein reicher Schatz da in der Beziehung, da ist so viel da, aber es liegt weitgehend brach. Und man lebt miteinander oder mehr oder minder gegeneinander, gar nicht mal, eher nebeneinander, von Tag zu Tag. Und da ist wenig Freude, wenig Spannung. Könnte es sein, dass es in der Beziehung zu dem Herrn Jesus oft ähnlich geht? Da ist ein reicher Schatz und wir leben so, als wäre es nur noch Gewohnheit. Unser Abschnitt heute Morgen hat ein einziges großes Thema. Es beschreibt die Beziehung, die persönliche Beziehung zwischen dem Herrn Jesus und seinen Jüngern, also uns. Und deswegen können wir als Thema heute über das Ganze schreiben, Qualitätsmerkmale einer besonderen Beziehung, Teil 1. Geht also nächstes Mal weiter. Qualitätsmerkmale einer besonderen Beziehung, Teil 1. Diejenigen, denen der Herr das zuerst gesagt hat, die hatten nicht das Problem der Langeweile. Die hatten nicht das Problem, dass es für sie irgendwo zur Gewohnheit war, sondern die standen unter einem Druck, der kaum noch auszuhalten war. Sie lebten nämlich schon im Schatten des Kreuzes, das auf den Herrn Jesus wartete. Das war die Situation. Da kann man sich Langeweile nicht mehr leisten. Höchstwahrscheinlich findet dieses Gespräch in der Nacht vor dem Tod Jesu statt, also vor der Kreuzigung, mitten in einer dramatischen Spannungssituation. Wir müssen uns das klar machen, die Nerven sind zum Zerreißen gespannt. Einer der 12, Kapitel 13, Johannes 13, hatte sich gerade als Verräter entpuppt. Er war immer mit dabei gewesen und dann kam es raus, dass er ein Verräter war, dass auf ihn kein Verlass gewesen war und dass er sich jetzt als ihr Gegner entpuppte. Und unterdessen bereiten sich Jesus und die anderen darauf vor, nachdem der Verräter abgezogen ist, diesen Saal zu verlassen, in dem sie miteinander gewesen sind und zum Garten Gethsemane aufzubrechen. Bald wird es den Jüngern in ihrem Verhältnis zum Herrn Jesus ähnlich gehen wie uns heute. Er ist nicht mehr da, er ist nicht mehr sichtbar, er ist da, aber er ist nicht mehr sichtbar, er ist nicht mehr greifbar, er ist nicht mehr direkt bei ihnen auf der Erde. Und der Jesus bereitet seine Leute nun, wenn sie so wollen, in einem seelsorgerlichen Intensivkurs auf diese Situation vor. Darum geht es hier. Er weiß, es liegen jetzt unglaublich schwere Zeiten vor ihnen. Und wie sollen sie da durchkommen? Und das Kernstück dieses Intensivkurses besteht darin, dass der Herr Jesus ihnen deutlich macht, wie dieses persönliche Verhältnis aussieht, das er jetzt zu seinen Jüngern haben wird. Und das bleiben wird, auch wenn sie ihn bald nicht mehr mit ihren Augen sehen und nicht mehr ihm die Hand geben können und nicht mehr akustisch seine Stimme wahrnehmen können. Qualitätsmerkmale einer besonderen Beziehung. Und dafür benutzt unser Herr ein einprägsames Bild, eine Metapher, wenn Sie so wollen. Und darin kommen alle Beteiligten vor, die eben noch im Obersaal dabei waren. Wenn wir uns die ersten beiden Verse angucken, ich bin der wahre Weinstock, mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe von mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen, das ist Judas. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringt. Das sind die anderen Jünger. Also es sind alle versammelt gewissermaßen, noch vor kurzem, die hier in diesen Versen vorkommen. Das ist das letzte der großen Ich-Bin-Worte unseres Herrn. Sie wissen ja, er hat gesagt, ich bin das Brot, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Tür, ich bin der gute Hirte, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und jetzt sagt er, ich bin der Weinstock. Ich bin, sagt der Herr. Und mit diesem Ausdruck, ich bin, das ist ganz auffällig, unterstreicht Jesus seinen Anspruch, dass er Gott ist. Das dürfen wir hier nicht überlesen, denn nur Gott konnte das so von sich sagen. Ich bin. Sie erinnern sich dran, wie der Herr sich dem Mose im Dornbusch vorgestellt hat. Als Mose fragt, wer bist du? Wo der Herr sagt, ich bin, der ich bin. Ich bin ewig, heißt das, ich bin Gott. Und der Herr Jesus nimmt dieses Zitat gewissermaßen auf in seinen Ich-Bin-Worten und sagt, ich bin das Licht der Welt, ich bin die Auferstehung und das Leben, ich bin der Weinstock. Ich bin Gott, heißt das. Ich sage das mit göttlicher Autorität. Und es ist wichtig für alles, was folgt, dass der Herr Jesus das hier mit göttlicher Autorität sagt und nicht nur als ein Mensch. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und jetzt fragen wir weiter, was ist das für eine Beziehung? Schritt für Schritt wollen wir versuchen, das nachzuvollziehen. Und es fällt uns auf, dass dieses Bild, das der Herr Jesus hier verwendet, eine lebendige Beziehung beschreibt. Wir könnten sagen, das ist organisch, unsere Beziehung zu dem Herrn Jesus. Also in der Biologie bedeutet ja organisch zum Beispiel der belebten Welt angehörend. Es ist organisch, da bewegt sich etwas, da gibt es einen Pulsschlag, pulsierendes Leben. Darum geht es in der Beziehung zu Jesus Christus. Und diese organische Lebendigkeit, diese Qualität unserer Beziehung beschreibt der Herr mit dieser Metapher, mit diesem Bild aus der Pflanzenwelt, vom Weinstock und den Reben. Das unterscheidet sich nochmal von einem Gleichnis. Beim Gleichnis gibt es mehr Handlung. Da wird in der Regel eine Geschichte erzählt oder eine Begebenheit. Hier ist es ein Bild, eine Metapher. Und in den ersten 8 Versen, was wir heute haben, benennt der Herr Jesus dieses Bild und ab Vers 9 ergänzt er das dann und erläutert es weiter und führt es weiter aus. Das sehen wir uns nächstes Mal. Und Sie müssen wissen, für die Zuhörer in Israel war das ein sehr vertrautes Bild. Vom Weinstock oder vom Weinberg. Im Alten Testament wird Gottes Volk Israel als Weinstock verstanden. Und Sie erinnern sich, Sie haben das gerade in der Lesung hier gehört, dass Gott sein Volk als einen Weinberg beschreibt, Jesaja 5, 1 bis 7, der nicht die Frucht bringt, die er bringen sollte. Und auch an anderen Stellen finden wir das im Alten Testament, zum Beispiel in Jeremia, Jeremia 2, Vers 21, da sagt Gott, ich aber hatte doch gepflanzt dich als einen edlen Weinstock, ein ganz echtes Gewächs. Wie bist du mir denn geworden zu einem schlechten, wilden Weinstock? Israel als Weinstock, Israel als Weinberg, der verdorben ist, der keine Frucht bringt. Und deshalb sagt der Herr Jesus hier im Gegensatz dazu, Sie haben das gesehen, ich bin der wahre Weinstock. Das ist der Unterschied. Ich bin der wahre Weinstock. Nicht der Weinstock, der seinen Besitzer enttäuscht. Nicht der Weinstock, der die Frucht verweigert. Ich bin der wahre Weinstock, der perfekte Weinstock. Ich bin der Gottes Plan erfüllt. Ich bin der, der die entscheidenden Früchte bringt. Und dieser wahre Weinstock ist nicht nur selbst lebendig, sondern er steht auch in Verbindung mit anderen lebendigen Teilen. Das ist ganz wichtig hier. Und dann gibt uns der Herr Jesus in diesen 8 Versen 3 konkrete Hinweise. 3 konkrete Hinweise, warum diese Beziehung zwischen ihm und uns lebendig ist und worin sich diese Lebendigkeit zeigt, was das so organisch macht. Die Verbindung zwischen Jesus und uns. Und es ist sehr gut, unsere eigene Beziehung zum Herrn Jesus daraufhin zu überprüfen, wo diese Kennzeichen der Lebendigkeit in unserem Leben zu finden sind. Das Erste, was wir hier sehen, die Beziehung zwischen Jesus und uns ist wachstümlich. Erstens also wachstümlich. Und das sehen wir hier schon ab Vers 2, wo der Herr sagt, eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen, aber eine jede Rebe, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringen. Da wächst etwas. Da geht es voran. Und in Vers 8 haben wir das nochmal am Ende. Da sagt der Herr Jesus, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Es ist also wachstümlich, diese Verbindung zwischen Jesus und uns. Mehr Frucht, viel Frucht. Und da müssen wir sehen, das Wachstum der Jünger beginnt ja nicht bei Null. Da ist ja schon was da. Und das sehen Sie im Vers 3. Da sagt der Jesus nämlich, ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Und ihr seid rein, das heißt nicht, ihr seid perfekt oder ihr seid vollkommen oder ihr seid sündlos, sondern das heißt, ihr habt schon die Vergebung eurer Sünden geschenkt bekommen. Ihr seid schon rein um des Wortes willen. Wodurch bekommen wir Vergebung der Sünden? Dadurch, dass wir durch das Wort, das der Heilige Geist in unserem Herzen zur Wirkung bringt, überführt werden von unserer Schuld. Und dass wir durch das Wort darauf hingewiesen werden, dass wir Jesus brauchen. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Wenn Sie Christ sind, dann sind Sie rein um des Wortes willen, dass der Herr Jesus zu Ihnen geredet hat. Dann haben Sie durch sein Wort Ihre Sünde erkannt. Dann haben Sie durch sein Wort Jesus Christus als Ihren Herrn erkannt. Dann sind Sie durch sein Wort zum lebendigen Glauben geführt worden. Und dann leben Sie aus der Vergebung von Jesus. Ihr seid schon rein, sagt Jesus. Und jeder, der hier als Christ sitzt, darf das so für sich persönlich hören. Du bist schon rein, um des Wortes willen, dass der Herr zu dir geredet hat. Kannst du das von dir sagen? Schon rein. Aber in dieser Beziehung zu mir, sagt der Herr Jesus, geht noch mehr. Da gibt es noch mehr. Da gibt es auf Dauer keine Stagnation. Da gibt es auf Dauer keinen Stillstand. Da geht es nicht so, dass man, naja, einmal zu Jesus gekommen ist und dann geht es eben so lahm irgendwann dann weiter, wie eben der Alltag es mit sich bringt. Sondern da gibt es dann Wachstum. Schauen Sie her, Vers 2. Die fruchtbaren Reben werden weiter gereinigt, dass sie mehr Frucht bringen. Und schauen Sie hin, Vers 8 am Ende. Jesus sagt, dass ihr meine Jünger werdet, obwohl ihr doch schon meine Jünger seid. Das heißt, dass ihr immer mehr meine Jünger werdet, dass ihr mir immer ähnlicher werdet, dass ihr immer mehr wachst in eurem Vertrauen, in eurem Gehorsam, dass ihr immer mehr erkennt, wie gut ihr es bei mir habt. Obwohl ihr doch schon rein seid, Vers 3. Obwohl ihr doch schon Frucht bringt, Vers 2. Ihr seid schon rein, ihr bringt schon Frucht. Und doch werdet ihr meine Jünger, Vers 8. Und doch bringt ihr immer mehr Frucht, Vers 2. Und werdet immer mehr gereinigt. Das ist wachstümlich. Und diese Beziehung hat der Herr Jesus Christus zu seinen Jüngern. Zu denen, die an ihn als ihren Herrn glauben. Und bringt viel Frucht, das heißt übrigens nicht und bringt viel Leistung. Sondern es heißt, ihr werdet von Gott fruchtbar gemacht. Bringt viel Frucht, das ist nicht Krampf. Das ist nicht Leistungskontrolle. Das ist nicht christliche Stechuhr. Das ist nicht Anhäufung christlicher Aktivitäten, sondern das ist etwas Wachstümliches. Wenn ich mir so einen kleinen Obstbaum vorstelle, ich kenne mich ja nun in der Gärtnerei nur bedingt aus, aber mein Großvater war Gärtner und wenn dann so ein kleines Bäumchen gesetzt wird und dann schlägt es seine Wurzeln und dann braucht es Zeit und dann wächst es und es wächst, es ist wachstümlich und dann kommt die Frucht. Und vielleicht muss er erstmal stabil werden, vielleicht ist das Jahr, wo zum ersten Mal dann Kirschen gepflückt werden können, noch nicht so prall und dann wird es besser von Jahr zu Jahr. Es gibt vielleicht auch mal ein schlechtes Jahr zwischendurch, aber er wächst wachstümlich und bringt viel Frucht und werdet meine Jünger und wird immer mehr ein Kirschbaum. Er ist ein Kirschbaum, er wird immer mehr einer und die Kirschen werden immer schöner und immer prächtiger und sie schmecken immer süßer. Oder denken Sie an ein Baby. Denken Sie an ein Baby, das wächst. Wenn es gesund ist, wächst es. Gut, die Mütter, manchmal auch die Väter, würden am liebsten mal so ein bisschen ziehen, dass es ein bisschen schneller wächst und es eben pampern und ein bisschen nachhelfen. Aber das bringt gar nicht viel. Aber das Baby wächst, wenn es gesund ist. Und es ist wachstümlich, ein natürliches Wachstum. So wie die Rebe dann am Weinstock ist und die Trauben erkennbar werden, immer mehr. Das meint der Herr Jesus hier, diese organische Verbindung. Paulus sagt einmal in Epheser 2, dass Gott die guten Werke, also alles, was wir tun als Christen, worin wir uns in der Praxis bewähren, dass er die vorherbereitet hat, dass wir in ihnen wandeln. Das heißt, Gott hat unseren Weg bereitet. Er nimmt uns an die Hand. Und er führt uns dadurch und er geht mit uns einen Weg und er bindet uns darin immer fester an sich und er lässt uns wachsen in dieser Beziehung. So will es Jesus. Wachstümlich ist diese organische Verbindung. Das ist das Erste. Aber alles Organische, alles Selbstverständliche bei diesem Wachstum bedeutet nicht, dass wir als Menschen nur passiv dabei sitzen und zugucken. Sondern diese Beziehung zwischen Jesus und uns ist zweitens auch wechselseitig. Das ist also der zweite Punkt. Nicht nur wachstümlich, sondern sie ist auch wechselseitig. Und das sehen wir hier in den Versen 4 und 5. Da können Sie es genau nachprüfen, wo der Herr Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock auch bleibt, so bleibt auch ihr nicht, so auch könnt ihr keine Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Bleibt in mir und ich in euch. Wer in mir bleibt und ich in ihm. Das ist wechselseitig. Das Fremdwort dafür heißt Mutualität, Wechselseitigkeit. Na klar, der Herr Jesus ist derjenige, der die Initiative ergreift. Er arbeitet von sich aus ständig an der Beziehung zu uns. Er hat uns versprochen in Matthäus 28 am Ende, ich bin bei euch alle Tage. Ich bin bei euch alle Tage, stellen Sie sich das vor. Und im Hebräerbrief Kapitel 12, Vers 2 wird gesagt, dass der Herr Jesus nicht nur der Anfänger, sondern auch der Vollender unseres Glaubens ist. Er arbeitet an uns, er trägt uns, er führt uns. Er ist sozusagen der große Aktivposten in dieser Beziehung. Aber wir sollen das nicht nur passiv an uns geschehen lassen, sondern wir sollen uns aktiv in diese Beziehung einbringen. Wir müssen das unterscheiden. Wechselseitigkeit bedeutet nicht Gleichrangigkeit. Wechselseitigkeit bedeutet nicht, dass wir auf gleicher Augenhöhe mit dem Herrn Jesus gewissermaßen als seine Partner mit ihm kooperieren. Aber Wechselseitigkeit bedeutet echte Beteiligung. Echte Beteiligung. Bist du beteiligt an deiner Beziehung mit dem Herrn Jesus Christus? Und diese Beteiligung beschreibt der Herr Jesus mit dem Begriff des Bleibens. Bleibt in mir und ich in euch. Wer in mir bleibt und ich in ihm. Jetzt müssen wir weiter fragen, was heißt bleiben? Bleiben, das heißt nicht statisch verharren. Ja, das könnte man ja auf den ersten Blick auch denken. Ich bleibe da, wo ich bin. Ich sitze da einmal und ich bleibe da. Und ich mache bloß keinen Fehler. Ich bewege mich am besten gar nicht. Dann kann ich auch gar nichts falsch machen. Und dann bleibe ich da. Statisch, starr. Aber das ist mit diesem Bleiben nicht gemeint, sondern das Bleiben meint ein lebendiges Praktizieren von Gemeinschaft. Das ist mit Bleiben gemeint. Ein lebendiges Praktizieren von Gemeinschaft. Bei meiner Frau zu bleiben bedeutet nicht, dass ich nicht ausziehe, sondern bedeutet, dass ich mit ihr lebe. Und so ist es auch hier vom Herrn Jesus gemeint. Er hat das nochmal konkret gemacht in Vers 7. Da sagt er, schauen Sie hin, wenn meine Worte in euch bleiben, dann bleiben wir in Jesus, wenn seine Worte in uns bleiben. Und in Johannes 8, Vers 31 hat Jesus das nochmal so umgekehrt. Nicht nur, wenn meine Worte in euch bleiben, sondern wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Johannes 8, Vers 31. Das ist dann die Umkehrung, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Und daran sehen Sie, wenn Sie in Jesus bleiben wollen, dann ist es wichtig, dass Sie in seinem Wort bleiben. Dann ist es wichtig, dass Sie mit der Bibel leben. Dann ist es wichtig, dass Sie nicht aufhören, Predigten zu hören, Bibel zu studieren, stille Zeit zu machen, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Das heißt, im Wort bleiben. Das heißt, in mir bleiben, aber auch im Gespräch mit Jesus bleiben. Im Alltag täglich mit Jesus leben. Ihm das auch sagen, was mich bewegt. Es muss erbeten sein. Und wenn Sie einen Schlüssel verloren haben, und wenn Sie sich Sorgen machen, weil Sie plötzlich gehört haben, dass Ihre Tochter krank geworden ist. Und wenn Sie plötzlich von einem Keulenschlag getroffen werden, weil Freunde Ihnen in den Rücken gefallen sind. Und wenn Sie plötzlich Angst haben vor der Zukunft. Und wenn Sie plötzlich zweifeln an Ihrer eigenen Glaubensfestigkeit. Sagen Sie es Jesus. Und wenn Sie wegen Magenschmerzen nicht mehr schlafen können. Und wenn Sie unendlich traurig sind, weil Sie etwas einfach nicht verstehen können und wenn Sie vor Aufgaben stehen, die Sie überfordern und wenn Sie erschrecken über eine Schuld, die Ihnen plötzlich wie ein Blitzlicht vor Augen steht, sagen Sie es Jesus. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, werden wir später singen. Stets in deinem Dienste stehen, ja, in deinem Dienste stehen und Frucht bringen, aber bleiben, das heißt auch bleiben in dieser ganz persönlichen Verbindung. Im Gespräch mit Jesus bleiben, in seinem Wort bleiben. Und ich möchte Sie auf etwas hinweisen. Das ist ganz wichtig, damit wir das nicht missverstehen. In Gottes Wort bleiben und sich im Alltag zu bewähren und an Jesus dran zu bleiben und ihm alles zu sagen, das ist nicht die Bedingung unserer Rettung. Damit tragen wir nicht etwas zu unserer Rettung bei, sondern das ist die Folge der Rettung, macht Jesus hier deutlich. Wenn wir gerettet sind, werden wir entsprechend leben. trotz all der Unvollkommenheit, die uns noch anhaftet. Und wohlgemerkt, diese Gemeinschaft mit Jesus ist von ihm gestiftet, von ihm ermöglicht, von ihm getragen. Aber diese Gemeinschaft, die er schenkt, ist eine echte, wechselseitige, persönliche Beziehung. Und auch diese Wechselseitigkeit hat Jesus uns geschenkt. Auch, dass wir beten können, auch, dass wir die Bibel verstehen, auch, dass es uns dazu treibt, nach Jesus zu rufen. Ich weiß noch genau, vor einiger Zeit, war im Winter, meine Frau und ich sind einen gewissen Abhang mit dem Auto gefahren, wo man eigentlich fahren durfte, aber an diesem Tag besser nicht gefahren wäre. Und plötzlich merkte ich, ich kriege den Wagen nicht mehr, ich kriege ihn nicht mehr gegriffen. Und links da gähnt, nur nicht gerade 100 Meter Abgrund, aber doch eine ziemliche Kuhle, in der man sich auch ganz gut überschlagen kann. Und der Wagen rutscht mir immer weiter weg. Und meine Frau sagt hinterher, ich hätte einfach nur Jesus geschrien. Jesus, hilf doch! Verstehen Sie? Das ist ja das Gute, dass Jesus immer bei uns ist. Und dass, wenn wir mit ihm leben, dass er dann auch unsere Zuflucht ist. Lassen Sie uns so mit ihm leben. Das ist die Folge dessen, dass er uns gerettet hat. Das ist nicht die Bedingung. Tja, aber was ist dann mit den unfruchtbaren Reben, von denen Jesus hier spricht? Das müssen wir unbedingt klären. Was ist mit den unfruchtbaren Reben? Sehen wir genau hin, was Jesus über sie sagt. Das ist jetzt die theologisch spannendste Frage wahrscheinlich in diesem Text. Kann damit ein Christ gemeint sein? Wird immer wieder diskutiert. Kann es einen Christen geben, der überhaupt keine Frucht bringt? Was meinen Sie? Schauen wir mal genau hin, wie Jesus dieses Bild malt. Da sagt er in Vers 2 am Anfang, eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Jesus sagt nicht, da war mal eine lebendige Rebe und die hat dann irgendwann aufgehört, Frucht zu bringen und ist abgefallen. Das sagt Jesus nicht, sondern er beschreibt eine Rebe, er sagt, schau mal hin, da ist eine Rebe, die ist irgendwie mit dem Weinstock verbunden, aber sie ist nicht so mit dem Weinstock verbunden, dass es fruchtet. Das heißt, die Verbindung zwischen dem Weinstock und der Rebe ist nicht intakt. Die Wechselseitigkeit funktioniert nicht, das ist hier gemeint. Und darum bringt diese Rebe keine Frucht. Darum wird diese Rebe auch nicht am Weinstock bleiben. Eine Rebe, die keine Frucht bringt, Vers 2a. Und das ist in Vers 6a nochmal beschrieben, mit einem Menschen, der nicht in Jesus bleibt. Der nicht in mir bleibt, sagt Jesus. Eine Rebe, die keine Frucht bringt. Ein Mensch, der nicht in Jesus bleibt. Und was wird mit diesem Menschen gemacht? Das steht auch in Vers 6 in aller schrecklichen Klarheit, da sagt er Jesus, wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Und das Feuer ist an dieser Stelle wie an vielen anderen das Zeichen für das Gericht des Gottes. Also, da war eine Rebe irgendwie mit dem Weinstock verbunden, aber offensichtlich nicht so, dass es fruchtete, nicht richtig, nicht, dass sie blieb. Und das heißt, und das ist jetzt aufregend, man kann offensichtlich in einer Weise mit Jesus irgendwie verbunden sein, die deshalb nicht bleibt, die deshalb nicht hält, weil sie nicht echt ist. Also, man kann in einer Weise mit Jesus verbunden sein, die deshalb nicht bleibt, die deshalb nicht hält, weil sie nicht echt ist. Da steht nicht, da war mal früher eine fruchtbare Rebe und die ist dann irgendwann unfruchtbar geworden. Sondern da war eine Rebe irgendwie mit dem Weinstock verbunden. Aber es war nicht richtig. Also die Rebe wird hier nicht nur als Bild für wahre Christen gebraucht, sondern sie steht hier auch für verschiedene Arten der Beziehung zu Jesus. Und überlegen Sie mal, wer war eine solche Rebe? Das hatten die Jünger ja noch vor Augen, kurz vorher. Wer war das? Wer war das? Judas. Judas war so ein Beispiel dafür. Das ist Judas. Verbunden, ja, irgendwie. 3 Jahre mit Jesus gegangen, irgendwie. Aber nicht geblieben, keine Frucht gebracht, nicht wirklich geglaubt, nicht dem Herrn gehört. Und unser Herr sagt uns an anderen Stellen noch mehr über diese undichte Verbindung, über diesen Scheinglauben, den es gibt. Weit verbreitetes Phänomen von Anfang an. Erinnern Sie sich an dieses klassische Gleichnis, das der Jesus erzählt hat vom vierfachen Ackerfeld. Wo Jesus beschreibt, Sie können es in Matthäus 13 nachlesen oder in Lukas 8 oder in Markus 4, wo der Jesus beschreibt, wie der Same auf den Weg fällt und gleich weggenommen wird und der andere Same fällt auf den Fels und da ist eine schnelle Begeisterung, aber es hat keine Wurzeln und dann das dritte fällt unter die Dornen, da wächst etwas auf, aber es wird erstickt vom Reichtum und von der Sorge Und die Folge für all diese drei Ackerfelder ist immer die gleiche. Es kommt keine Frucht. Es ist ein Scheinglaube. Es ist eine irgendwie geartete Verbindung, die nicht trägt und die nicht hält. Echter Glaube bringt Frucht, sagt Jesus. Und diese Frucht zeigt sich etwa auch im Dranbleiben an Jesus. Und wenn jemand keine echte Frucht bringt, zeigt es eben, dass er nicht wirklich bei Jesus war. Im ersten Johannesbrief sagt derselbe Johannes, der dies hier von Jesus aufgeschrieben hat, 1. Johannes 2, Vers 19, sie gingen von uns weg, warum? Weil sie nicht wirklich dazugehörten, denn sonst wären sie nicht gegangen, sagt Johannes. Man könnte auch sagen, sie blieben nicht, weil sie nie echt lebendig verbunden waren mit Jesus. Denn wenn sie verbunden gewesen wären, dann wären sie auch geblieben. Oder denken Sie an dasselbe Johannesevangelium Kapitel 2, wo der Jesus einmal von Leuten relativ begeistert aufgenommen wird. Und dann heißt es hier, als er aber am Passafest in Jerusalem war, glaubten viele an seinen Namen, als sie die Zeichen sahen, die er tat. Aber Jesus vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und bedurfte nicht, dass ihm jemand Zeugnis gab vom Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Das heißt, sie glaubten irgendwie. Sie waren irgendwie mit dem Weinstock verbunden, aber Jesus durchschaute sie und wusste, dass die meisten von ihnen nicht wirklich zu ihm gehörten. Das ist dieses erschreckende Phänomen des Scheinglaubens, wie wir es an Judas sehen. Und in all diesen Fällen hat es eine bestimmte Art von Verbindung mit Jesus gegeben, aber sie haben alle nicht gehalten, weil sie eben nicht echt waren, weil sie nicht organisch waren, weil sie nicht lebendig waren, sondern nur künstlich und synthetisch. Und darum war diese Verbindung nicht wachstümlich und sie war nicht wechselseitig. Und liebe Freunde, wie kann ich das bei mir persönlich prüfen? Das ist ja immer die Frage, die dann hochkommt. Woher weiß ich das? Woher weiß ich das, dass das bei mir kein Scheinglaube ist, dass das nicht einfach nur eine Tradition ist, dass das nicht einfach nur Gewohnheit ist? Und wenn wir dann so anfangen, uns anzuschauen, dann könnten wir ja so manche Zweifel an uns selbst bekommen. Aber wenn dir das ein tiefes Anliegen ist, wenn dir das ein Erschrecken bereitet, wenn du sagst, Herr Jesus, ich will doch zu dir gehören, dann ist das schon mal ein sehr gutes Zeichen. Derselbe Johannes weiß, was das bedeutet, wenn unser Herz uns verdammt. Es gibt eine wunderbare Stelle, die liebe ich so, im 1. Johannesbrief, Kapitel 3. Da sagt Johannes, aber im Auftrag von Jesus, an dieser Schnittstelle zwischen Vers 19 und Vers 20, wenn uns unser Herz verdammt. Und wer hätte das noch nicht erlebt, dass sein Herz ihn verdammte? Dass er sich fragte, Mensch, wie echt ist das bei dir? Und wie treu bist du wirklich? Wenn uns unser Herz verdammt, können wir unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen, dass Gott größer ist als unser Herz. Das ist es. Gott ist größer als unser Herz. Und dass wir wegsehen von uns, dass wir wegkommen von dieser mühseligen, bedrückenden Untersuchung unseres eigenen Herzens. Und Gott ist größer als unser Herz und dass wir auf ihn schauen und dass wir sagen, Herr, du kennst alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Halte mich fest bei dir, lass mich treu sein. Und wenn uns unser Herz verdammt, können wir unser Herz damit vor ihm stellen, dass Gott größer ist als unser Herz. Darin finden wir unsere Ruhe und unseren Trost und unsere Gewissheit. Dass wir auf unseren Herrn blicken, der größer ist als unser Herz, dass wir uns an seine Verheißung klammern und dass wir sagen, Herr, und du hast es versprochen, wer zu dir kommt, den willst du nicht hinausstoßen und ich klammere mich an dich und ich will dich nicht mehr loslassen, aber ich weiß, das wird nur deswegen gehen, weil du mich festhältst. Stehen Sie, das ist die Prüfung, zu der der Herr uns immer wieder auch auffordert und ermutigt, aber diese Prüfung findet ihre Ruhe und ihren Frieden nur in ihm. Dass wir in einer wechselseitigen Verbindung mit Jesus leben. Und dann folgt daraus das Letzte, das will ich noch kurz sagen. Diese Beziehung zwischen Jesus und uns, sie ist wachstümlich, sie ist wechselseitig und sie ist wirkungsstark. Das ist das Letzte. Sehen Sie, was sagt denn Jesus in Vers 5? Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, wirkungsstark. Und in Vers 8 sagt Jesus nochmal, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt. Also, wenn unser Herr von Frucht spricht, dann meint er damit nicht Erfolg, dann meint er damit nicht Leistung, dann meint er damit nicht Werke, dann meint er damit nicht eine wunderbare äußere Fassade, dann meint er damit auch nicht einen großen Berg von theologischen Erkenntnissen, obwohl die sehr nützlich sein können. Und im Übrigen, von außen betrachtet, können selbstgemachte Werke ja der gewachsenen Frucht zum Verwechseln ähnlich sehen. Da spendet einer nur, um sich ein gutes Gewissen zu verschaffen und vor den Leuten ordentlich dazustehen. Und ein anderer spendet die gleiche Summe. Und er spendet es aus einem demütigen Herzen, weil er damit Jesus dienen will und seinem Reich. Gott sieht unser Herz. Es kommt nicht nur auf das sichtbare Produkt an, sondern es kommt erstmal auf das Herz an. Gott sieht unser Herz und echte Frucht entsteht im Herzen und nirgendwo sonst. Und echte Frucht kann uns nur von ihm geschenkt werden. Aber wer wechselseitig mit Jesus lebt, der wird gefüllt durch sein Wort. Das steht doch hier in Vers 7. Da sagt er, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Also, wir werden gefüllt durch sein Wort. Das macht uns wirkungsstark. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, und schauen Sie, was dann passiert. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Und darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Was ist hier passiert? Wir werden gefüllt durch das Wort des Herrn. Wir werden immer mehr orientiert von seinem Willen. Und dann werden wir natürlich auch geführt im Gebet. Dann können wir bitten, was wir jetzt wollen. Was wir jetzt wollen, nachdem wir durch sein Wort geprägt sind. Denn wir bitten jetzt, was sein Wort uns sagt. Also je mehr unser Denken von seinem Wort geprägt ist, umso mehr können wir bitten, was wir wollen. Denn wir wollen ja jetzt, was sein Wort will. Und dann wird der Herr das auch erfüllen und er wird es segnen und wir werden zu seiner Ehre leben. Das ist gemeint. Und darum, je mehr sie im Willen und im Wort Gottes verwurzelt sind, umso mehr können sie ihren Willen im Gebet freien Lauf lassen, weil er immer mehr geprägt ist vom Wort Gottes. Und das beschreibt der Herr Jesus hier. Es geht nicht darum, dass wir bitten, was wir wollen, was uns mal gerade so in den Sinn kommt, was uns stimmungsmäßig so über die Leber läuft, sage ich, sondern dass wir beten, geprägt von seinem Wort. Natürlich dürfen wir ihm auch alles, was uns mal so in den Sinn schießt, sagen. Wir dürfen ihm alle Ängste bringen, auch alle Wünsche können wir ihm sagen. Aber es wird so laufen, dass je mehr wir mit ihm leben, wir immer mehr auch in unserem Denken von ihm geprägt werden. Und er wird es erfüllen und er wird dadurch verherrlicht, dass er uns diese Frucht schenkt, die ihn ehrt. Das ist das Leben mit Jesus. Das ist diese lebendige Beziehung. Sie ist wachstümlich, sie ist wechselseitig und sie ist wirkungsstark. Und dann ergibt das einen wunderbaren Kreislauf. Der Herr führt uns zur Bekehrung, dass wir uns an Jesus klammern und sagen, mein Leben soll dir gehören, vergib mir alle meine Sünde. Und dann leben wir aus seinem Wort. Und dann trägt er von Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr immer mehr unser Denken und Wollen. Und dann wird unser Gebet immer mehr nach seinen Vorstellungen geprägt. Und er schenkt uns die Gebetserhörung als Frucht. Und durch ein solches Leben wird Gott mehr und mehr geehrt. Das ist die großartige Dynamik der Beziehung, die Jesus uns schenken will. Wir merken, wie wir da immer wieder stolpern. Wir merken, wie wir unseren Herrn immer wieder enttäuschen, dadurch, dass wir selbst so viele Knüppel in diese Beziehung hineinschmeißen. Durch unsere Dickköpfigkeit, durch unseren Eigensinn, durch unseren Stolz, durch unsere Verzagtheit, durch unsere Menschenfurcht, durch unsere Mittelmäßigkeit, durch unser übermäßiges Sicherheitsbedürfnis. Es gibt so viele Gründe. Aber der Herr Jesus ist treu und er ist geduldig und er hält uns fest und er verändert uns in dieser wechselseitigen Beziehung. Das ist also das große Kennzeichen, mit dem der Herr Jesus diese Beziehung zwischen ihm und uns ausstattet. Es ist eine organische Beziehung voller Leben. Das haben wir in diesen ersten 8 Versen sehen dürfen. Vor einigen Wochen hatte ich 2 Tage in der Nähe von Bonn zu tun. Und am Abend des ersten Tages bin ich dann mit meiner Frau in die alte Bundeshauptstadt gefahren. Eine hochinteressante Erfahrung. Wir sind dann abends noch am Rhein spazieren gegangen, vorbei an den alten Regierungsgebäuden der alten Bundesrepublik, die Villa Hammerschmidt, Palais Schaumburg, altes Kanzleramt, alter Bundestag, Abgeordnetenhaus Lange Eugen, jetzt von der UNO genutzt, daneben so ein verunglücktes Neubauprojekt noch. Und während wir da hindurchgingen, musste ich immer wieder denken, die alte Macht, die alte Bedeutung, die diese Häuser und die diese Region mal gehabt haben. Ich musste denken an die Dramen, die sich hier zugetragen hatten, an die großen Debatten, die in diesem Bundestag geführt worden sind. Und damals haben Debatten die zumindest mitdenkende Bevölkerung noch viel mehr elektrisiert, als das heute der Fall ist. Musste denken an die Staatsbesuche, die dort stattgefunden hatten, an dramatische Verhandlungen, die geführt waren, an Staatsmänner, die gestürzt wurden, an die ganze pralle Geschichte der Bundesrepublik, die sich dort abgespielt hat. Und jetzt gingen wir da durch und sahen den romantischen Rhein dahin fließen und diese Gebäude irgendwie noch genutzt, aber seltsam leblos, seltsam verschlafen, fast gespenstisch. Und dann hat es auch noch geregnet. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, immer wieder, es ist wie ein Gang durch eine untergegangene Epoche. Es ist wie ein Gang durch eine untergegangene Epoche. Und wenn man dann noch die politischen Veränderungen bedenkt, die seitdem geschehen sind. Die Villen und die Parks sind noch da. Sie stehen noch. Aber es ist eine tote Pracht. Und so ähnlich geht es manchen Gemeinden. So ähnlich kann es manchen Christen gehen. Sie blicken zurück auf eine bewegte geistliche Vergangenheit. Auf dramatische Stunden, auf heiße Kämpfe, auf bewegende Erfahrungen mit Jesus und seinem Wort. Und was ist geblieben? Und Jesus sagt uns mit diesem Wort, schau her, das ist die Beziehung, die ich dir geschenkt habe. Ich bin der Weinstock und du bist die Rebe. Und das ist eine lebendige Beziehung. Ich bin derselbe, der ich immer gewesen bin. Erkenne das doch. Kehre um, tu Buße dafür, für die Lahmheit, die sich eingeschlichen hat in dein Leben. Für die Gewohnheit, die an die Stelle der Freude und der Liebe getreten sind. Lass das dir vergeben. Und dann wirst du neu wachsen. Neu wachsen in dieser lebendigen Beziehung zu Jesus. Denn er ist treu. Und er bleibt. Das ist das Gute. Jesus bleibt. Wenn er seine Hand einmal auf dein Leben gelegt hat, dann bleibt er. Wenn du ihm gehörst, dann lässt er dich nicht mehr los. Und dann darfst du ihm auch antworten. Bei dir, Jesu, will ich bleiben, stets in deinem Dienste stehen. Nichts darf mich von dir vertreiben, will auf deinen Wegen gehen. Du bist meines Lebens Leben. Meiner Seele Trieb und Kraft, wie der Weinstock seinen Reben zuströmt, Kraft und Lebenssaft. Und dann diese tiefe Dankbarkeit. Könnte ich es irgend besser haben als bei dir, der alle Zeit so viel tausend Gnadengaben für mich Armen hat bereit? Könnte ich je getroster werden als bei dir, Herr Jesu Christ, dem im Himmel und auf Erden alle Macht gegeben ist? Und die Antwort ist ganz klar, nein, ich könnte nirgends getroster werden als bei Jesus. Die Umstände sind mal besser und mal schlechter. Unsere Stimmung ist mal himmelhoch jauchzender und mal zu Tode betrübter. Aber wir könnten es nirgend besser haben als bei Jesus. Und wenn du ihm gehörst, dann dank ihm dafür. Und wenn du ihm noch nicht gehörst, dann komm schnell zu ihm. Amen.